Ja, Kinder wie den kleinen Aaron, der gerade hier jetzt nach draußen geht, so einfach in ihrem Dasein zu erleben und sie dann segnen zu können, ist schon immer ein besonderer Moment. Herzlich willkommen auch von meiner Seite, ihr, die ihr heute an diesem Gottesdienst dann teilnimmt oder ihr, die ihr unterwegs oder von zu Hause aus zugeschaltet seid. Ich weiß gar nicht, ob ihr das so wisst, aber wir haben alle etwas mit dem kleinen Aaron gemeinsam. Er ist nämlich genauso ein Beziehungswesen wie wir auch. Er ist im Bauch von seiner Mutter, von der Barbara, herangewachsen und da fing schon das an, in Beziehung zu treten. Dann ist er auf die Welt gekommen, hat er seinen Papa kennengelernt, Jochen, und dann Onkel und Tanten. Und ich habe euch auf den zweiten Blick jetzt erst erkannt. Wir haben ja vor vielen Jahren, ihr lieben Benjamin und Dora, schon gemeinsam miteinander in der Gemeinde waren wir unterwegs. Ich muss nachher unbedingt mit euch ein bisschen sprechen. Und da hat der Aaron also auch Onkel und Tanten kennengelernt und Cousin und Cousinen. Und so kommt man hinein in ein Beziehungsgeflecht, auch schon als kleiner Mensch. Von Gott so geschaffen, ausgestattet auch, um Beziehungen leben zu können und natürlich auch mit der Sehnsucht nach erfüllten Beziehungen. Weil davon leben wir, weil wir von Gott als Beziehungswesen geschaffen sind, dass wir in erfüllten, für uns tragfähigen Beziehungen sein können und leben können durch dieses Leben. Und wir haben heute Morgen gemerkt, das gilt von Anbeginn des Lebens an, dass wir in Beziehungen treten. Und das holt uns manchmal am Ende des Lebens aber auch ein. Was ich damit meine, dass es uns am Ende des Lebens manchmal einholt, will ich uns mit folgender Frage, die ihr hier vorne mitlesen könnt, näher erläutern. Wie würdest du deine Beziehungen anders leben, wenn 2022 jetzt dein letztes Jahr wäre? Würde sich da was ändern? Würdest du andere Prioritäten setzen? Wie würde deine Beziehung sich gestalten oder anders gestalten, wenn dieses Jahr dein letztes Lebensjahr wäre? In der Vorbereitung auf unser heutiges Predigtthema habe ich in ein Buch hineingelesen, das nochmal aufgegriffen hat. Die Autorin Tenzin Kiyosaki arbeitet in einem interreligiösen Hospiz in Los Angeles. Und sie begleitet Sterbende auf ihrem letzten Weg. Und bei dieser Arbeit unter Menschen, die ganz bewusst auf dem letzten Lebensweg ihres irdischen Lebens sind, ist ihr etwas aufgefallen. Und dazu hat sie ein Buch geschrieben, das letztes Jahr herausgekommen ist. Und dann schreibt sie in diesem Buch, dass sich drei Dinge immer wieder wiederholen oder sich sehen lassen. Dass sie Schwerpunkte bilden. Und ich möchte sie euch gerne vorstellen, weil sie hier vorne mit dem Bild dann nachzulesen sind. Drei Dinge, die Sterbende bereuen. Der erste Gedanke, meine Träume haben sich nicht erfüllt. Ich hatte Träume für dieses Leben, ich hatte Ziele für dieses Leben, aber die Pflichten des Alltags haben meine Träume aufgefressen oder mangelnder Mut hat mir das Ziel erstickt. Oder ich habe die Sehnsucht im Herzen, das möchte ich noch gerne erreichen, immer auf später vertröstet. Hätte ich doch die Beziehung zu mir selbst und zu meinem einzigartigen Leben anders gestaltet. Zweiter Schwerpunkt, Liebe zu wenig weitergegeben. Die Sterbenden erkennen, dass sie zu sehr mit sich selbst beschäftigt waren, sodass ihnen wichtige Menschen letztlich zu kurz gekommen sind. Das Arbeitspensum war oft zu hoch und es ging zu sehr auf Kosten derer, die ich liebe. Und hätte ich die Beziehungen zu Menschen, die mir wichtig sind, doch anders gelebt. Und noch ein dritter Schwerpunkt, nicht oft genug vergeben. Sie arbeitet in einem interreligiösen Hospiz, wo auch viele auf dem letzten Weg sind, denen der Glaube wichtig war. Und wenn es zum Lebensende zugeht, dann kommen manchmal ungeklärte Konflikte herauf, beschreibt sie in diesem Buch. Aussprache war nur schwer oder gar nicht mehr möglich und sich und anderen zu verzeihen, ist eine ungestillte Sehnsucht. Und Kiyosaki gibt folgende Tipp, stellen Sie sich vor, du lebst nur noch ein Jahr, wen würdest du noch anrufen wollen? Dann tu es. Mit wem möchtest du dich nur aussprechen? Dann tu es. Finden Sie Mut und tun Sie das, was in Ihrem Herzen Ihnen wichtig ist. Beziehungen anders leben im letzten Lebensjahr. Ich habe mich nur gefragt, warum erst dann? Warum Beziehung erst anders leben, wenn das Lebensende mir ganz bewusst vor Augen steht? Warum nicht im Hier und Heute und es ins Morgen hineinfließen lassen? Interesse? Da möchte ich uns mit hineinnehmen in unsere kleine Predigtreihe Anders Leben, wo es heute darum geht, Beziehungen anders leben. Möchte ich uns mit hineinnehmen in ein Bibelwort aus Kolosser 3, ab Vers 12. Ihr könnt es hier vorne mitlesen. Da heißt es, so zieht nun an, so schreibt Paulus, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen, als die von Gott Geliebten, zieht an, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld, einer ertrage den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Und wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Ganz kurz zum Hintergrund dieser Verse. Paulus schreibt also diesen Brief an die Gemeinde in Kolosse. Sie liegt in der heutigen Türkei. Und Paulus sah, dass in dieser Gemeinde in Kolosse zentrale, grundlegende Glaubensfragen gefährdet sind. Er will den Brief so verstanden wissen, ich sage es bei meinen Worten, es gilt einiges gerade zu rücken. Und zwar in theologischen Fragen, genauso wie im Umgang und in der Beziehung zueinander in der Gemeinde. Unsere Verse, die wir eben gehört haben, die konzentrieren sich auf das Letztere, also nicht auf die theologischen Fragen, die ist Paulus im Kolosserbrief in den ersten Kapiteln nahegegangen. Jetzt konzentriert er sich und will etwas gerade rücken, was den Umgang des Miteinander anbelangt. Und daher das Thema Beziehung anders leben. Ihr habt diese Verse gehört, ich weiß nicht, was euch beim Hören oder beim Mitlesen jetzt so aufgefallen ist. Wahrscheinlich ist euch aufgefallen, dass Paulus hier ein Bild verwendet. Das Bild des Ausziehens, das Bild des Anziehens. So zieht nun an, so fängt unser Text an. Und das ist uns eigentlich geläufig vom Alltag, nicht? Ausziehen und anziehen. Und wahrscheinlich ist auch gleich euch aufgefallen, dass es hier um Kleidungsstücke handelt, die Paulus hier gebraucht, die aber eigentlich Verhaltensweisen darstellen sollen. Ich soll also bestimmte Verhaltensweisen anziehen, damit ich Beziehungen anders leben kann. Das sind eine ganze Menge Kleidungsstücke, die hier aufgelistet werden, nicht wahr? Also klar, im Verhältnis zu unserem Kleiderschrank sind es wenige Kleidungsstücke, die hier genannt sind. Aber wenn ich mir überlege, dass ich all diese Verhaltensweise als Kleidungsstücke anziehen soll in mein Beziehungsleben, dann ist das eine ganze Menge, manchmal vielleicht zu viel des Guten, oder? Was Paulus hier verlangt. Beziehungen anders leben. Aber ist doch euch auch aufgefallen, dass Paulus zu Beginn etwas ganz anderes wichtig ist, als Kleidungsstücke im Bilde von Verhaltensweisen anzuziehen. Ihm ist was ganz, ganz anderes zunächst wichtig, bevor er auf dieses Bild des Kleideranziehens zu sprechen kommt. Seht's mal bitte mit dem nächsten Bild. Und ein erster Gedanke zum Thema Beziehungen anders leben. Erkenne, wer du in Jesus beziehungsweise durch Jesus geworden bist. Erkenne deinen Stand in Jesus Christus als Kind Gottes. Und Gottes Wort ist es wichtig, dass also die Identitätsfrage, wer ich in Christus bin, zunächst im Vordergrund steht, bevor es, darf ich mal sagen, um die Kleidungsfrage geht. Und deshalb schreibt Paulus, so zieht nun an, und dann erinnert er sie als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und als die Geliebten. Wie ist der Zustand als ein Kind Gottes? Wie geht es dir damit, ein Kind Gottes zu sein? Wie denkst du darüber? Wie fühlt sich das an? Welche Kraft entwickelt das in dir, ein Kind Gottes zu sein? Wie würdest du deinen Stand als Kind Gottes beschreiben? Darum geht es in Paulus hier. Als erstes von Gott erwählt. Ich bringe kurz rein in Epheser 1. Da schreibt Paulus, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit seinem Geist reich beschenkt und uns durch Christus Zugang zu seiner himmlischen Welt gewährt. Und dann kommt es schon vor Beginn der Welt, vor allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind. Also uns, die wir mit Christus verbunden sind, die wir mit ihm leben. Gott hat uns auserwählt. Und dann kommt der Wille Gottes wird dann beschrieben. Er wollte, dass wir zu ihm gehören und in seiner Gegenwart leben, und zwar befreit von aller Sünde und Schuld. Was ist der Wille Gottes über deinem Leben? Hier in Epheser 1 können wir es lesen. Gott wollte, dass du zu ihm gehörst. Er wollte, dass du in seiner Gegenwart leben darfst. Und er wollte, dass du befreit bist, und zwar von aller Sünde und aller Schuld. Das ist der Wille Gottes über deinem Leben, ihr Lieben. Und deshalb hat Gott uns erwählt, auserwählt. Und weiterführend heißt in Epheser 1, aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollen. Das war sein Plan und so gefiel es ihm. Was ist der Plan Gottes für dein Leben? Was ist der Plan Gottes über deinem Leben? Dass wir durch Christus Gottes Kinder werden sollen. Enorm, oder? Zugegeben, jetzt können solche Worte, wie sie in Epheser einschreiben, die können schön daherkommen, sie können groß und gewaltig sein und sie können atemberaubend sein. Aber Worte alleine reichen eigentlich nicht. Sie müssen doch durch Taten unterfüttert werden, untermauert werden oder unterstrichen werden. Und manchmal streicht eine Tat auch ein tolles Wort einfach nur durch. Worte allein reichen nicht. Es kann der Wille Gottes sein, dass wir zu ihm gehören sollen, in seiner Gegenwart leben dürfen, von aller Schuld befreit sein. Es kann der Plan Gottes sein, dass du sein Kind wirst. Aber es bedarf der Tat, dass das auch real wird. Und dann lesen wir in Galater 4, Vers 4, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, damit er uns erlöste und damit wir die Kindschaft empfingen. Hier wird Gottes Tat angesprochen. Gott hat es getan, damit das, was sein Wille ist für dein Leben, das, was sein Plan ist für dein Leben, dass das Realität werden kann. Zweitens, du bist geheiligt, schreibt der Paulus hier. Heilig meint, Gott hat dein Schuldigsein geregelt, ihr Lieben. Und zwar für alle deine Schuld. Von Anbeginn beim Leben mit dem Aaron bis zu deinem letzten Lebensatemzug auf dieser Erde. Gott hat alle deine Schuld, alle deine Sünde ins Blickfeld genommen und das geregelt. Wie ein Vater manchmal unangenehme Dinge für seine Kinder regelt. Ich weiß nicht, hat euer Vater, euer leiblicher Vater, manche unangenehmen Dinge für euch geregelt? Ich habe einige Beispiele in meinem Leben, wo ich meine wilden Jahre hatte. Wir sind mal mit ein paar Kumpels in eine Scheune eingebrochen. Mein Vater hat es wieder geregelt. Ich wurde einmal vom Schulunterricht, sollte ich hinausgehen. Ich habe es nicht eingesehen, bin drin geblieben. Es gab eine große Aufruhr im Elternabend. Mein Vater hat es für mich geregelt. Ich wollte Zivildienst machen, obwohl mein Vater Berufssoldat war hier bei der NATO in Heidelberg. Mein Vater hat mir geholfen, dass ich Zivildienst machen konnte. Wie viel mehr hat der himmlische Vater uns unangenehme Dinge, unsere Sünde, unsere Schuld geregelt in Christus Jesus, seinem Sohn, damit wir, ich sage es mal, mit weißer Weste dastehen können. Ich habe dies nicht weiß, die Weste heute Morgen nicht. Aber so creme oder beige. Ich habe es ganz bewusst heute Morgen angezogen. Ihr Lieben, wir Kinder Gottes stehen mit weißer Weste vor unserem Herrn und können mit weißer Weste durch dieses Leben gehen. Wisst ihr, wo das über uns herkommt, dieser Spruch? Mit der weißen Weste. Ich habe es nachgeschlagen, ich wusste es auch nicht. Aber so im 19. Jahrhundert waren Westen als Kleidungsstück sehr beliebt. Und die weiße Weste stand für Reinheit und Makellosigkeit. Na gut, jetzt kann man die anziehen, aber innen drin ist trotzdem nicht alles rein und makellos, nicht wahr? Aber im Bilde von Jesus gesprochen, er reinigt uns von innen heraus und er reinigt uns von aller Schuld und aller Sünde. Und deshalb sind Kinder Gottes von innen heraus mit einer weißen Weste angetan. Gott, der Heilige Vater, sieht dich durch Jesus Christus, der am Kreuz für deine Sünde gestorben ist. Gott sieht dich immer durch Jesus an. Und das müssen wir mitnehmen als Kinder Gottes, wenn wir natürlich immer noch in Sünde fallen und Dinge passieren, wo wir darunter leiden und vielleicht sogar dafür schämen. Aber ihr Lieben, Gott sieht dich durch Jesus an, der damals für alle deine Schuld gestorben ist. Und deshalb bist du geheiligt. Enorm, oder? Wahnsinn. Und dann das Dritte, du bist unendlich geliebt. Das Herz eines Vaters, einer Mutter, Jochen, dein Herz, das Herz von der Barbara als Mutter, das schlägt doch von Anbeginn an für euer Kind. Das wird nie aufhören. Dass euer Herz und dass ihr den Aaron liebt, wie die anderen Kinder auch, die Gott euch schenkt. Das wird nie aufhören. Und so bist du als Kind Gottes auch unendlich geliebt. Binden wir den Sack zusammen. Erkenne, wer ich in Jesus Christus bin und durch ihn geworden bin als Kind Gottes. Ich möchte es euch hier mit dem nächsten Bild mal zeigen. Auserwählt sein heißt, das gibt dir Sicherheit. Wenn Gott mich auserwählt hat und wenn er einen Plan hat über mein Leben und wenn es sein Wille ist, dass ich in seiner Gegenwart lebe, darf, bis in Ewigkeit hinein, dann darf uns das Sicherheit geben. Und was brauchen wir Menschen mehr, grundlegend mehr als Sicherheit für unser Leben, über unserem Leben? Gott garantiert dir das. Und wenn es heißt, du bist geheiligt, dann schafft das Reinheit. Gott hat es bewirkt. Nehmen wir doch das ganz neu dankbar an. Und das dritte, geliebt, das schenkt dir Wertschätzung. Gott liebt dich stets und immer. Wo bekommst du sonst diese drei Werte? Überleg mal, wo bekommst du sonst diese drei Werte? Sicherheit im Leben, Reinheit im Leben und unendliche Liebe. Bei Gott bekommst du sie. Und davon leben wir, die wir Kinder Gottes sind. Und weil dem so ist, Halleluja, Gott sei wirklich es gedankt, weil wir diesem Zustand sind, weil wir in dieser Art von Gott gesehen werden, sollen wir nun uns entsprechend kleiden. Wir würden vielleicht sagen, werf dich mal entsprechend in Schale, je nach Anlass. Nach Kindersegnung, Hochzeit, Trauerfall, wirf dich entsprechend in Schale. Lebt standesgemäß. Zieht folgende Verhaltensweisen als Kleidungsstücke an. Wir wollen sie nochmal miteinander lesen unter dem zweiten Gedanken. Beziehungsandersleben heißt auch einüben, verhalte dich Jesusgemäß. So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und die Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld, einer ertrage den anderen und vergebt euch untereinander. Wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Ich glaube, wir sind uns darüber ganz schnell einig. Wenn diese Verhaltensweise mehr unser Miteinander in Familie, in Gemeinde, in der Gesellschaft, zwischen den Völkern, überhaupt auf diesem Planeten Erde, wenn diese Verhaltensweisen mehr und stärker hervortreten würde, würde es uns viel besser gehen auf dieser Erde. Nicht wahr? Im Kleinen wie auch im Großen. Und deshalb wollen wir die Kleidungsstücke mal ganz kurz miteinander anschauen. Paulus spricht von einem herzlichen Erbarmen oder einem tiefen Mitgefühl. Der barmherzige Samariter heißt barmherziger Samariter, weil er barmherzig war. Was hat ihn ausgezeichnet, als Jesus dies erzählt? Zuallererst hat ihn etwas ausgezeichnet, was wir oft gar nicht so wahrnehmen. Er hat sich in seinem Alltagsgetriebe stören lassen, um einen Menschen, der am Rande der Straße lag, zu helfen. Ich denke, das ist etwas, was wir in der heutigen Zeit so nötig haben, dass wir uns mal stören lassen, uns aus dem Alltagsgetriebe herausnehmen lassen, uns mal stören lassen, um jemand anderen barmherzig zu begegnen und ihn nicht links liegen zu lassen. Sich mal stören lassen im Alltagsleben. Wann hast du dir das letzte Mal gemacht? Ich gestehe, dass mir das manchmal auch selber schwerfällt, wenn man einfach so drin ist, in dem, was man jetzt gerade vorhat, was man geplant hat, was jetzt nötig ist. Aber wann sich mal stören lassen? Glaub mir, der Heilige Geist will dich öfter stören, als dir vielleicht lieb ist. Aber wenn du dich stören lässt und darauf einlässt, auf den Impuls, den er dir schenkt, wirst du segensreich etwas erleben. Das zweite Kleidungsstück, Freundlichkeit, begegnet einander wohlwollend, das heißt, das Wohl des anderen suchen oder wohlwollend begegnen. Kleine Beispiele. Gesten der Freundlichkeit. Machen wir es gleich ganz praktisch. Wir sind umgezogen. Wir wohnen jetzt in Büchenau, ein kleiner Ort. Und in der Straße, die wir wohnen, kann man nicht mehr einfach nur geradeaus fahren. So wie wir es gewohnt sind von unserer früheren Straße. Sondern man muss im Slalom fahren. Und warum? Weil überall Parkbuchten eingerichtet wurden, damit Autos auf der Straße parken können. Aber das macht deine Fahrt durch unsere Straße zu einem Slalomfahrt. So. Und ständig ist man herausgefordert, zu überlegen, ziehe ich da noch vorbei, bevor der andere entgegenkommt, oder halte ich mich zurück? Ich habe mir von Anfang an jetzt gesagt, ich möchte wohlwollend dem begegnen, der als Autofahrer mir in meiner Straße entgegenkommt. Und das heißt, ich warte einfach, bis er vorbeikommt. Oder wenn der andere mir Lichthupe gibt und ich darf vorbeifahren, dass ich ihn irgendwie grüße oder Lichthupe zurückmache. Wisst ihr, das sind so kleine Gesten des Alltags. Wir haben eine neue Postfiliale. Wenn man umzieht, werden viele Dinge neu. Ich gehe in die Postfiliale rein und da begegnet mir eine junge Frau hinter dem Postschalter und sie hat natürlich auch eine FP2-Maske an, aber was mir auffällt, sie trägt einen Sticker auf dieser FP2-Maske. Und auf der Sticker wird es deutlich, dass sie Fan ist von dem Fußballverein Bayern München. Ja. Dann habe ich sie angefragt, habe ich sie einfach gefragt und gesagt, wissen Sie, dass wir was gemeinsam haben? Und dann haben wir über den, und habe ich sie gesagt, aber sie ist ja wesentlich jünger. Dann habe ich gesagt, sie könnte aber nicht Fan geworden sein in den 70er Jahren, nicht? Und dann hat sie mir erzählt, warum sie Fan von Bayern München geworden ist. Und das sind einfach kleine Gesten, wo dann plötzlich Beziehungen sich gestalten, nicht? Oder meinem Obdachlosen in der Fußgängerzone dieses berühmte Beispiel, wirklich mal einen Kaffee oder ein Fischbrötchen besorgen, wenn er gerne Fisch isst. Aber warum das nicht einfach mal tun? Oder unter uns in der Gemeinde einander begrüßen, ihr Lieben. In der Gemeinde sich begrüßen, einfach mal Hallo sagen, schön, dass du heute Morgen da bist. Man kann sich auch mit Augen begrüßen. Nicht? Und auch außerhalb der Gemeinde, ihr Lieben, es kann doch nicht sein, dass wir uns hier in der Gemeinde begrüßen, aber außerhalb beim Aldi oder beim Doktor oder wo immer man sich trifft, in der Straßenbahn nicht, als würden wir uns nicht kennen. Das sind doch kleine Gesten. Schön, dich zu sehen. Ich habe zwar keine Zeit, aber hey, sei gesegnet, geh deinen Weg mit Gott, ich gehe dahin. Das sind doch ein, zwei Sätze, die Beziehungen anders gestalten lassen. Ebenso das Bild Demut, das verwendet wird. Demut ist ganz positiv gemeint von der Bibel, meint Mut zum Dienen. Habe diene Mut. Nicht zu fragen, was habe ich davon, sondern was hat der andere davon. Drei Frauen treffen sich an einem Brunnen. Sie tragen schwer mit den Wassereimern. Alle drei Frauen haben jeweils einen Sohn, so heißt es in der Geschichte. Und jede Frau ist natürlich stolz auf seinen Sohn, auf ihren Sohn. Da läuft der erste Sohn vorbei, er singt mit herrlicher Stimme. Wunderbarer Gesang. Alle sind zutiefst berührt und die Mutter sagt, mein Sohn. Der zweite Sohn kommt vorbei von der anderen Frau, der kann unheimliche Kunststücke vollbringen. Er schlägt ein Rad und macht Handstand und alle sind beeindruckt und die Mutter sagt, oh, mein Sohn. Dann kommt der dritte Sohn vorbei. Er nimmt der Mutter die schweren Wassereimer ab und trägt diesen Eimer für seine Mutter. Ein älterer Mann hat diese ganze Begebenheit hier beobachtet und die drei Frauen fragen sie, hey, was sagst du zu unseren Söhnen? Und der alte Mann, wisst ihr, was er sagt? Söhne? Ich habe nur einen Sohn gesehen. Und was meint er, wen er meinte? Ich habe nur den als Sohn gesehen, der der Mutter den Mut hatte zu dienen, den Wassereimer zu tragen. Demut, Mut zum Dienen, Beziehungen, anders leben. Sanftmut wird hier von Paulus erwähnt. Hab den Mut, sanft zu sein. Muss ich denn im Umgang mit Menschen, frage ich mich auch immer wieder, oder im Umgang in der Gemeinde auf mein Recht pochen? Ich habe auch immer gerne Recht, keine Frage. Aber muss ich immer auf mein Recht pochen? Muss ich immer Recht bekommen? Muss ich immer Recht haben? Warum will ich immer Recht haben? Ist das immer zielführend? Ich mache die Erfahrung, dass es oft für Beziehungen nicht zielführend ist, wenn man Recht haben will. Menschen, die mit Sanftmut unterwegs sind, Jesusgemäß unterwegs sind, gehen da anders um. Nachsichtig um. Sanftmut hat viel mit Nachsicht zu tun. Nachsicht, das heißt nicht kleinlich sein. Aber Nachsicht heißt auch mal nachsehen, wie es sich denn mal wirklich verhält. Und nicht nur durch meine Brille sich die Situation verhält. Nachsicht. Geduld, schreibt Paulus. Das griechische Wort für Geduld heißt Hypomone. Könnt ihr gleich wieder vergessen. Aber im Deutschen wird man sagen, die Bedeutung heißt unter etwas bleiben können. Und jetzt zwar nicht unter etwas bleiben können, was schön ist, wie wenn die Sonne strahlt und ich lege mich hin und bleibe unter den warmen Sonnenstrahlen, sondern unter etwas bleiben, was mir etwas abverlangt, worunter ich mitunter schwer zu tragen habe. Mir gefällt immer das Bild mit dem Gewichtheber, nicht? Der muss, um hier standhaft zu sein, muss er dieses Gewicht halten können. Hypomone, unter etwas bleiben können, was mir etwas abverlangt, womit ich etwas Schweres zu tragen habe. Das ist Geduld. Und das kann doch vieles und jeder sein, wo man etwas abverlangt. Das kann der Vorgesetzte sein auf der Arbeit, das kann der untergebene Mitarbeiter sein, das kann der Kollege sein, das kann die Partnerin, der Partner sein, das können die Kinder sein, das können die eigenen Eltern sein, das kann ich selbst sein. Es gibt so vieles, was uns etwas abverlangt und wo Geduld nötig ist, darunter zu bleiben. Natürlich darf uns auch der Geduldsfaden hin und wieder reißen, keine Frage. Aber meint ihr nicht, dass er uns oft zu früh reißt und zu schnell reißt? Und schon im Alten Testament heißt es, wer geduldig ist, der ist weise. Wer aber ungeduldig ist, offenbart seine Torheit. Boah, da wird eine Gleichung ganz schnell und kurz aufgezeigt. Also geduldig sein heißt weise sein und ungeduldig sein heißt dumm sein. Entschuldigung, wenn ich es so glatt sage, aber so steht es in den Sprüchen. Altes Testament, Weisheit. Willst du weise sein oder willst du dumm sein? Boah, ich möchte lernen, in der Geduld weiterzukommen. Und dann kleidet sich euch mit Vertragen und Vergeben. Da müssen wir noch gleich das letzte Kleidungsstück noch. Andreas, wenn du es zeigst, genau. Ich habe euch vorhin gefragt, was fällt euch auf beim Hören und beim Lesen des Textes? Und jetzt sage ich jetzt, mir ist es nicht aufgefallen, aber meinem Kollegen, dem Erich, ist es aufgefallen, der heute durch den Gottesdienst leitet. Manchmal machen wir das ja so, wenn wir hauptamtlich hier zusammen sind, dass wir einen Text, den wir wissen, den habe ich sonntags zu predigen, den gehen wir schon mal rein bei den Hauptamtlichen, was habt ihr für Gedanken dazu und so. Und dann kommt immer wieder mal was Schönes zusammen und das hilft. Und mir hilft es auch, in der weiteren Vorbereitung zu predigen. Und an dieser Stelle hat der Erich was gesagt, was mir nicht aufgefallen ist. Er hat nämlich gesagt, die bisher genannten Kleidungsstücke, also Erbarmen, Freundlichkeit, Demut und so weiter, die wurden von Paulus nur genannt. Aber dieses Kleidungsstück, wenn es ums Vertragen und Vergeben geht, da finden wir plötzlich noch einen Begründungssatz, eine weitere Erklärung. Ertrage den anderen, vergebt euch untereinander. Wenn jemand Klage hat gegen den anderen, jetzt kommt der Begründungssatz in unserem Predigttext, denn wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Das heißt, dem Paulus ist es wichtig gewesen, den Kolossern zu sagen, hey, überleg mal, wie viel dir Jesus vergeben hat und dann gib doch auch dementsprechend an andere weiter. Kann es sein, habe ich mich jetzt dann gefragt, dass Paulus sich deshalb so ausdrücklich betont, weil die Christen damals in Kolosse auch Probleme hatten mit dem Thema Vergeben. Sich gerne Vergebung zusprechen lassen von Gott und es dankbar annehmen, aber dann irgendwie es nicht schaffen, diese Vergebung entsprechend weitergeben zu können in ihre Lebenssituation hinein. Und deshalb bringt Paulus diese Erinnerungssätze oder diesen Begründungssatz noch dazu. Ich denke, nach 40 Jahren Christsein und 35 Jahren Diensterfahrung, ja, so ist es. So ist es. Wir nehmen Vergebung gerne in Anspruch und tun uns schwer, sie weiterzugeben. Und das macht mich auf der einen Seite sehr traurig, aber auch nachsichtig. Traurig deshalb, weil kein Mensch mit Vergebung besser umgehen könnte als wir Kinder Gottes. Keiner. Kein anderer. Wir können am besten eigentlich mit Vergebung umgehen, weil wir von Vergebung Gottes in unserem Leben leben. Und deshalb macht mich das traurig, wenn ich es nicht weitergeben kann, oder andere nicht weitergeben können. Aber es macht mich nachsichtig, weil ich die Situation kenne, wo es mir auch viel abverlangt, anderen zu vergeben. Es ist nicht immer so einfach, wie es auf dem Papier steht. Weil es mir schwerfällt, den Vorteil zu nutzen, den ich von Gott her habe, weil er mir viel vergeben hat. Und dann macht es mich aber auch froh, wo es gelingt. Und es gelingt immer wieder auch. Und man darf es auch untereinander erleben, wo es gelingt. Vergeben und vertragen, beziehungsanders leben, Jesusgemäß leben. Und das hat viel mit dem heutigen Wort Gottes zu tun. Und abschließend jetzt noch der dritte Gedanke von Paulus. Vor allem aber sollen wir leben, selbstlos lieben lernen. Über alles zieht an die Liebe, die das ist, das Band der Vollkommenheit und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid in eurem Leibe. Regiere in eurem Herzen und seid dankbar. Die Liebe, die selbstlose Liebe, die Liebe Gottes, die Agape-Liebe, Liebe, die von sich selbst wegsehen kann und dem anderen Gutes zu tun. Diese Liebe ist wie ein Band, sagt Paulus, wie ein Gürtel, der hält diese ganzen Kleidungsstücke, die wir hier vorne gesehen haben, zusammen und gibt ihnen Halt. Und lass mich noch kurz was zu dem Thema Frieden sagen hier. Ihr Lieben, wir sind zum Frieden berufen, Nicht? Und Jesus ist unser Friede, heißt im Epheserbrief. Und zwar sind wir berufen zum Frieden in einem Leibe, das heißt in der Gemeinde Jesu, sind wir zum Frieden berufen. Und er soll in unseren Herzen regieren. Der Friede Gottes soll in deinem, soll in meinem Herzen regieren. Und wenn er in deinem und in meinem Herzen regiert, dann trägt sich das in die Gemeinde hinein und er regiert in der Gemeinde. In einem Leibe, im Leibe Jesu. Beziehungsanders leben, selbstloser lieben lernen. Kommen wir zum Schluss für heute. Es war eine Party, ein Mann spricht mit mehreren Gästen und steht so mit 3, 4 anderen Männern zusammen und ergibt sich zu erkennen, das Gespräch hat so ergeben, dass er Christ ist. Und plötzlich verändert sich so ein bisschen die Situation, die Atmosphäre. Die anderen schauen ihn etwas ratlos, aber mitunter doch auch interessiert an. Und einer stellt dann die Frage, und was macht man so als Christ? Was würdest du antworten? Was macht man so als Christ? Zum Beispiel mit diesem Bibelwort heute Morgen im Rücken. Mit diesem Bibelwort heute Morgen im Herzen und im Kopf und vor Augen. Was macht man so als Christ? Würdest du sagen, jeden Abend, bevor ich einschlafe und jeden Morgen, bevor ich aufwache, sage ich mir, ich bin ein zutiefst von Gott geliebter Mensch. Ich bin von Gott auserwählt. Ich bin von Gott geheiligt. Ich bin von Gott unendlich geliebt. Das gibt mir so unendlich viel, dass ich damit in meinen Tag gehe und versuche, diese Liebe an andere weiterzugeben. Das gelingt nicht immer, aber ich übe mich darin. Das macht man so als Christ. Das macht man als Christ. Beziehungen anders leben, weil ich weiß, wer ich in Christus bin, weil ich die Kleidungsstücke meines Verhaltens immer mehr anziehe, des Jesusgemäßen Verhalten, und weil ich mich darin übe, etwas selbstloser unterwegs zu sein. Und jetzt ganz zum Schluss die Herausforderung an dich und mich. Das letzte Bild zeigt uns nochmal alle Kleidungsstücke. Ich möchte euch bitten jetzt mal, ich habe vorhin gesagt, wir haben viele Kleidungsstücke im Schrank, da werden dieses 6 T-Shirts würden da gut reinpassen. Ist wenig im Kleiderschrank, nicht? Aber im Leben sind die ganz schön viel und mächtig. Und deshalb möchte ich euch bitten, dass ihr ein Kleidungsstück heraussucht, ein T-Shirt mit der Aufschrift so und so heraussucht. Und dass ihr sagt, das ist das T-Shirt, das ich jetzt in den nächsten Wochen anziehen möchte. Und vielleicht habt ihr sogar eine Begegnung, eine Beziehung vor Augen, wo ihr sagt, da passt das jetzt genau hin. Da springt es mich an. Aber nicht, weil es so bequem zu tragen wäre, sondern weil es mich geradezu herausfordert. Und dass Gott da mehr hineinkommt und beziehungsanders gelebt wird. Und dann nutze die gleichkommende Zeit, jetzt in der Stille und in der Lobpreiszeit. Es wird hier Menschen geben, die am Rande stehen, sich im Gemeindehaus hinstellen. Da kannst du einfach hingehen und dich segnen lassen. Dann nimm doch dieses Kleidungsstück, das du anziehen möchtest, und geh damit zu der Gebetsstation und sag, Vergebung, segne mich bitte dafür. Demut, bitte segne mich dafür. Und du kannst auch andere Dinge nennen. Aber wisst ihr, darum geht es. Dass wir dann als Gesegnete mit diesem Kleidungsstück in den Alltag gehen. Und dann wird Gott hier etwas tun und bewirken. Und noch eine besondere Challenge habe ich für eine Person unter uns. Ich weiß nicht, wer es ist, aber wir werden es gleich erfahren. Und zwar hat es mit der Liebe zu tun, die ja eigentlich das Band ist, der Gürtel ist. Aber ich habe hier nochmal ein T-Shirt und Erich, schmeiß mir das einfach mal zu oder gib's mir. Genau. Ich habe hier ein T-Shirt mitgebracht. Da steht drauf Liebe, Agape, Selfless Love. Hinten Kolosser 3, Vers 14. Ich möchte dieses T-Shirt gerne verschenken an eine Person unter uns. Ich habe meine Kinder gefragt, welche Größe soll man denn nehmen? Haben sie gesagt, nimm Oversize. Weil es ist gerade wieder modern. Also man verabschiedet sich momentan wieder von diesem, alles muss so eng geschnitten sein. Also man ist richtig trendy dabei mit diesem Oversize-T-Shirt, okay? Die Herausforderung war, wer für den, der jetzt dieses T-Shirt gerne haben möchte, ist, dass er die nächsten 3 Wochen im Februar hier in den Gottesdienst kommt. Und dass er dieses T-Shirt trägt. Und er muss nichts dazu sagen. Aber alle, die heute da sind und alle, die mitschauen, die wissen, um was es geht, nicht? Die Challenge besteht darin, mit einem dieser Kleidungsstücke unterwegs zu sein und es zu leben, Liebe weiterzugeben. Sei es Demut, sei es Erbarmen, vergeben, Sanftmut. Und die Person, die dieses T-Shirt tragen wird, wird uns einfach wortlos daran erinnern, Mensch, bin ich noch dabei bei meiner Challenge? Oder habe ich mich schon verabschiedet? Oh nein, ich will wieder neu mitmachen. Oder ich habe gute Erfahrungen mitgemacht. Wer möchte denn gern dieses T-Shirt haben? Oh, sind alle so bescheiden. Oder wisst ihr schon, dass ihr die nächsten Sonntage nicht kommen wollt? Ich habe noch eine Möglichkeit, wenn es keiner hier möchte, aus Bescheiden, ich werfe es einfach irgendwo hin. Wer fängt, der nimmt's, okay? Wollen wir es so machen oder möchte sich noch jemand melden? Alles klar, vielen Dank, Daniel, komm nach vorne. Dankeschön. Ja, und jetzt lasst uns eine Zeit nehmen der Stille und des Lobpreises. Sucht euch ein Kleidungsstück heraus, besprecht's mit Gott und lasst euch an den Gebetsstationen segnen. Der Herr segne, er schütze euch und er stärke.